HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Angefangen hat alles mit der Sugar Hill Gang und Grandmaster Flash. Dann kamen Rap und Hip-Hop nach Deutschland mit den Fantastischen Vier, Rödelheim, Hartreim oder Freundeskreis. Und heute ist deutscher Rap eine höchst erfolgreiche und durchaus umstrittene Jugendkultur. Ob Alligator oder Farid Bang, Kollega oder Capital Bra, wenn nicht gerade Ed Sheeran oder Helene Fischer Platz 1 der deutschen Charts belegen, dann ist es ganz bestimmt ein Deutschrapper. Die Begeisterung des meist jungen und vorwiegend männlichen Publikums hilft, diese Musikform zu vermarkten. Die Kritik an tatsächlich oder vermeintlich stumpfen Texten, politisch unkorrekter Haltung, Frauenverachtung, dicken Autos und Uhren, das alles bleibt außen vor, wenn es um Geld geht. Ben Salomo, geboren in Israel, aufgewachsen in Berlin, ist seit mehr als 20 Jahren Teil der deutschen Rap-Szene. Und er sagt heute, diese Szene ist gefährlich.
Es war doch so schön bequem in den letzten Jahren. In unserer Filterblase passt alles perfekt zusammen. Wir waren Champions mit Özil, Boateng und Lahm. Hatten im Sommer des Jahrhunderts den perfekten Plan. Doch hinterm Gartenzaun am rechten Rand wucherte etwas vor sich hin. Ein Gewächs der Angst, es wurde größer, lauter. Ging auf Menschen fangen, denn niemand nahm sich ernsthaft seiner Ängste an. Inzwischen spukt's als Gespenst durchs Land, von dem wir dachten, es sei längst gebannt. Es tauschte Bomberjacke gegen Sakko ein und drängt ins Samt. Schräg erhoben blieb die rechte Hand. Die neue blaue Alternative lässt ihre Schar zur alten braunen Blasmusik im Gleichschritt marschieren. Ich muss es klar artikulieren, mich daran zu gewöhnen, ist keine Alternative, doch sie sagen mir:
Gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir: Gewöhn dich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Sie sagen mir: Gewöhn dich dran, doch ich bin nicht bereit, ihre falsche Toleranz zu akzeptieren. Während den Anfängen ist es denn so anstrengend, Deutschland, was ist nun bei dir passiert?
Gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren, die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir, gewöhn dich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren und den Hass multiplizieren. Deutschland, was ist nur mit dir passiert? Fragt der Rapper Ben Salomo. Und er hat aus dieser Frage ein Buch gemacht mit dem Titel Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens. Das Buch ist einerseits eine Analyse der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen und der Deutsch-Rap-Szene im Besonderen und andererseits eine Autobiografie. Ben Salomo erzählt darin, wie er als kleines Kind aus Israel nach Deutschland kommt und wie er lange Zeit kaum spürt, dass er in irgendeiner Form anders wahrgenommen wird. Die neue Sprache ist schnell gelernt, Freunde sind schnell gefunden, aber irgendwann verändert sich was. Rund um die Pubertät kommen erste Anfeindungen, Diskriminierungen, Prügel und böse Witze über die Juden. Ben Salomo seinerseits überfällt andere Jugendliche, stiehlt ihnen Geld und Kleidung. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was ihm aus dieser Lebensphase wieder rausgeholfen hat. War es die Musik?
Die Musik hat auch eine Rolle gespielt, aber ich würde sagen, die Hauptrolle hat gespielt, dass ich ordentlich auf die Schnauze gefallen bin. Also ich wurde dann halt nach so einer Tat dann erwischt. Die Polizei kam und der Rechtsstaat hat seine Aufgabe erledigt und ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, hier in so einer ekligen Zelle, das kann nicht deine Zukunft sein. Außerdem in meiner Familie, das war eine riesige Schande. Im Wertesystem meiner Familie war das jetzt nicht so, und es ist verrückt, es gibt wirklich Familien, wo es als Ehre angesehen wird, wenn man in den Knast geht. Das war in meiner Familie überhaupt nicht so. Und parallel dazu kam auch die Rapmusik und Hip-Hop hinein als eine Art Ausweg und eine Möglichkeit, meiner Gefühlswelt Ausdruck zu verschaffen.
Und wann haben Sie sich dort in dieser Szene nicht mehr wohlgefühlt, in dieser Hip-Hop- und Rap-Szene?
Also das allererste Mal, würde ich sagen, begann das so zwischen 2004 bis 2006. Da fing das schon an. Ein prägendes Erlebnis zum Beispiel war, wir hatten mal einen Auftritt am Cottbusser Tor, damals meine Band und ich. Und diese Veranstaltung nannte sich Musik für Frieden. Und das war natürlich super. Wir dachten, hey, das passt ja total zu unseren Texten und hey, im Frieden, das stehen doch alle dahinter. Und dann sind wir da hingegangen und genau vor unserem Auftritt gab es dann so eine Umbaupause auf der Bühne und Kinder sprangen dann halt da auf die Bühne und wurden immer mutiger, griffen sich dann irgendwann das Mikrofon und einer dieser Kids schrie dann, irgendwie irgendwas auf Arabisch, wo ich dann am Ende das Wort Jude verstanden habe und danach irgendwie so Scheiß Israel auf Deutsch und ich dachte mir so, jetzt soll ich hier für Frieden was rappen und das genau hier passiert vor meinem Auftritt, warum passiert hier sowas und wieso kommen gar keine der Veranstalter und kritisiert das und versucht das hier irgendwie wieder in einen Rahmen zu bringen und da habe ich mich halt das erste Mal in dieser, also es war jetzt vielleicht nicht die Hip-Hop-Szene, aber sage ich mal, ich habe mich unwohl gefühlt und gemerkt, von der Bevölkerung kommt da irgendwas rein, was hier nicht hingehört. Und das gipfelte dann 2006 das erste Mal, als dann Desodog, der später zum Islamischen Staat gegangen ist und dort halt Verbrechen begangen hat, als er dann eine Hisbollah-Fahne bei dem 1. Mai auf der Bühne rausgeholt hat in Kreuzberg und das Publikum gegrölt hat, als hätten sie da gerade Michael Jordan gesehen. Also das war wirklich grauenhaft.
Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber das klingt ja so, als sei es quasi aus dem Nichts aufgetaucht. Sie sagen ja heute, in der deutschen Hip-Hop-Szene ist Judenhass alltäglich, inzwischen alltäglich. Woher kommt das?
Das ist nicht wirklich über Nacht entstanden. Also wenn man zum Beispiel mein Buch verfolgt, dann merkt man diese Station, wo das aufgetaucht ist, noch bevor es Rap-Musik gab. Und das ist halt dadurch, dass die Rap-Musik und die Rap-Szene ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ist es nur normal, dass dann irgendwann halt auch Teile aus dieser Gesellschaft, die eben mit Judenhass sozialisiert wurden, Rap als Ausdrucksform für sich entdeckt haben. Und nach und nach wurden das mehr, sie bekamen Fanbase, sie wurden populär und sie haben dementsprechend halt auch diese Geschichten, diese Narrative, diese Ideologien mit in die Rapmusik hineingebracht, wurden dafür wiederum mit Fans und mit Reichweite belohnt und so wurde das immer mehr und immer mehr und heute sind diese antisemitischen Narrative von wegen, dass Juden die Welt beherrschen, die Juden zu viel Einfluss haben, dass Juden hinter dem Islamischen Staat stecken oder beziehungsweise der Israel und all diese Dinge, diese Dämonisierungen, die sind leider sehr, sehr weit verbreitet in der Rap-Szene und das ist erschreckend.
Sie selber hatten eine feste Veranstaltung in Berlin, den Rap am Mittwoch, dazu auch einen YouTube-Kanal, fast 500.000 Abonnenten, bis zu 2 Millionen Abrufe im Monat. Warum haben Sie aufgehört damit? Sie hätten doch weiter ein Gegengewicht dazu sein können, eine wichtige Stimme in dieser Szene.
Also ich glaube, ich habe ja 20 Jahre mich in dieser Szene bewegt und mich ja auch artikuliert zu der Problematik, zum Beispiel 2016, als ich mein Album veröffentlicht habe. Und ich wurde von Medien, die von außerhalb kamen, dafür halt auch mit viel Interesse belohnt. Aber innerhalb der Rap-Szene ist leider keine Debatte darüber entstanden. Und das hat mich sehr frustriert. Was dann aber leider mit der Zeit sogar noch mehr wurde, ist, dass seit ich mich eben halt artikuliert habe und seit ich gesagt habe, dass es da diese Probleme gibt, wurde ich immer mehr ausgegrenzt. Und dann sogar mit diesen Lügen, mit diesen Gerüchten über Juden wurde ich dann selber konfrontiert und ich wurde selber in diese Ecke gedrängt. Mir wurde dann gesagt, ich sei ein Ausbeuter der Szene, ich würde die Rapper ausbeuten oder ich würde das hier halt, also diese meine ganze, also ich habe da mein ganzes, ist mein Lebenswerk gewesen, ja. Ich habe so viel Blut, Kraft und Tränen da reingesteckt und dann plötzlich wurde mir gesagt, ich täte das nur fürs Geld und nicht für die Liebe, für die Kultur. Das hat mich total enttäuscht und irgendwann so sehr traurig, wütend und alles gleichzeitig gemacht, dass ich keinen anderen Ausweg mehr sah, als mir einzugestehen, dass es vergebene Liebesmühe ist, dieser ganzen Szene gegenüber so viel Arbeit aufzuwenden, ohne dass sie bereit ist, sich mit ihrem Problem auseinanderzusetzen. Aber mein Kampf geht ja weiter, diesmal nur von außen.
Und was wäre Ihr wichtigstes Ziel? Was müsste jetzt passieren als erstes?
Also da die Rap-Szene ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, auch insbesondere ein Spiegelbild von bestimmten Teilen der Gesellschaft, also in der Rap-Szene finden wir überproportional viele Künstler mit Migrationshintergrund. Das bedeutet, da findet das halt auch seinen Ausdruck. Wir müssen ganzheitlich anfangen, diese Narrative, diese Verschwörungen zurückzudrängen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Rap-Szene endlich anfängt, dieses Problem anzuerkennen und wirklich ehrlich darüber zu sprechen.
Sagt der Rapper Ben Salomo. Sein Buch Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens. Eine Mischung aus Autobiografie, Gesellschaftsanalyse und Appell ist gerade erschienen. Wann genau die allerersten Raps entstanden sind, das lässt sich nicht ganz genau belegen. Erste Formen zwischen Gesang und Sprechgesang gab es schon in den 20er Jahren. Ab Ende der 60er kamen dann Einflüsse aus Jamaika dazu und von der Bürgerrechtsbewegung und der Black Panthers. Damit wurde der Rap politisch und zuweilen ist er das heute noch, zum Beispiel in Thailand. Dort haben 10 junge Männer ihre Wut über das Militärregime zum Ausdruck gebracht unter dem Bandnamen Rap Against Dictatorship und sie erreichen ein zweistelliges Millionenpublikum.
Zehn junge Männer, vermummt mit Mütze und Mundtuch, mit Rasterzöpfen und Kämpferhandschuhen, mit Kapuzen und Baseballkappen. Nacheinander treten sie in einen Battle-Rap vor eine Menge, die aufgeregt die Fäuste in die Luft schwingt. Rap Against Dictatorship heißt der Zusammenschluss der Kampfrapper und sie alle vereint ihre Wut auf die Militärregierung von Thailand. Pratet Kumi heißt ihr aller Refrain, mein Land hat. Mit ausgestreckten Mittelfingern und empört wedelnden Armen rappen sie Textzeilen wie, das Parlament ist ein Spielplatz von Soldaten. Das Land schickt Gesetze mit Maschinenpistolen zum Teufel. Soldatenstiefel schreiben die Verfassung und radieren sie wieder aus. Die Künstler zitieren Exzesse der jetzigen Machthaber und Mächtigen. Von der Jagd auf geschützte Tiere über Luxus-Apartments bis zu riesig teuren Uhrensammlungen. Aber sie erinnern auch an die Vergangenheit. Denn die Menge, vor der die Rapper stehen, jubelt einer grausamen Szene zu. Ein Mann schlägt mit einem Stuhl auf den leblosen Körper eines Studenten ein, der am Strick von einem Baum hängt. So wie es 1976 wirklich geschehen ist, beim Massaker an Studenten der Thammasat-Universität. Polizisten und rechtsgerichtete Gruppen stürmten eine Demonstration. Mindestens 46 Menschen starben. Und kurz danach beendete ein Militärputsch wieder einmal eine kurze Phase der Demokratie. Die Geschichte wiederholt sich in Thailand immer, so die Musiker von Rap Against Dictatorship. Und dieser Kreislauf der Gewalt muss durchbrochen werden. Das Video ist in Schwarz-Weiß gedreht. Das einzig Bunte? Die Gitarre in Rot-Weiß-Blau, den Farben der thailändischen Flagge. Diese jungen Menschen haben nach 4 Jahren Militärherrschaft genug. Die Junta hat für das kommende Frühjahr Wahlen versprochen. Im Vorfeld scheint sie langsam freie Meinungsäußerung wieder zuzulassen. Zunächst sollten die Rapper und jeder, der das Video teilte, verhaftet und für 5 Jahre ins Gefängnis gesteckt werden. Auch wenn einige Mitwirkende vor dem Rat für Frieden und Ordnung aussagen mussten, ist die Militärregierung aber bisher vor drastischen Strafen zurückgeschreckt. Stattdessen hat sie einen eigenen Song präsentiert, Thailand 4.0. Im Video zum Song sind erfolgreiche junge Leute, sauber und in gestärkten Hemden zu sehen. Sie arbeiten in Computertechnik und Roboterentwicklung. Dazu erklingt ein Mix aus Nationalhymne und Textzeilen wie »Es gibt viele talentierte Thais. Wenn wir zusammenarbeiten, wären wir stärker. Und wenn sie alle zustimmen, wäre es einfacher.« Thailand 4.0 hat bisher 4,5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Zigtausende Daumen zeigen nach unten. Rap Against Dictatorship ist bei 34 Millionen. Und fast 1 Million Daumen zeigen nach oben.
Aus unserem Studio Südostasien Lena Bodewein über Rap gegen die Diktatur in Thailand. Auf der anderen Seite der Welt, in den USA, sind Rap und Hip-Hop längst Mainstream und haben inzwischen den größten Marktanteil am gesamten Musikkonsum. Superstars wie Kendrick Lamar, Drake oder die junge Cardi B aus New York sind für Grammys nominiert. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit ist wieder Verleihung in Los Angeles. Und in der Kategorie 34, Best Large Jazz Ensemble Album, ist die HR Big Band nominiert oder, wie es offiziell dort heißt, Jim McNeely and the Frankfurt Radio Big Band. Wie es dazu kam, Gregor Pramel hat die Geschichte.
Das ist sie. Die Grammy-nominierte Musik der HR Big Band. Barefoot Dances and Other Visions, so der Titel des Albums, das die Grammy-Jury für würdig befunden hat. Warum nun also eine deutsche Big Band? Am Anfang der Antwort dazu steht ein Name, Jim McNeely. Der US-Amerikaner ist einer der profiliertesten Orchesterleiter und Arrangeure des zeitgenössischen Jazz und seit 2011 Chefdirigent der HR Big Band. Jim McNeely hat aus der HR Big Band eines der besten Jazz-Ensembles in Europa gemacht und er führt sie nun mit Barefoot Dances and Other Visions zu ihrer zweiten Nominierung für einen Grammy nach 2013. Barefoot Dances and Other Visions ist eine siebenteilige Suite. Die Idee dazu beschreibt Jim McNeely so.
Wenn du ein Theaterstück siehst, dann gibt es zum Beispiel am Ende von Akt 1 eine Szene, in der sich der Vorhang schließt und zwei Charaktere treten hervor und spielen ihre Szene vor dem Vorhang. Und dann geht der Vorhang wieder auf und die ganze Szenerie hat sich verändert. Das war meine Idee beim Schreiben.
McNeely wechselt in den Arrangements ständig zwischen kleinen, fast kammermusikalischen Besetzungen und dann wieder dem Klang der großen Big Band.
Wenn ich für die Band schreibe, dann denke ich an Namen. Da steht nicht mehr zweites Tenorsaxophon, da steht Steffen Weber. Oder es steht nicht mehr dritte Trompete, sondern Martin Auer. Ich denke an die Spieler.
Und genau diese Kombination aus Wissen um die Musiker und die persönlichen Geschichten der einzelnen Stücke machen dieses Album so einzigartig und gleichzeitig unglaublich persönlich. Mit der Suite Barefoot Dances and Other Visions ist dem Arrangeur Jim McNeely ein besonderes Werk gelungen, das eine Reise durch die Reihen der ganzen Big Band ermöglicht. Und die hat einige der besten Solisten, die man sich in einem Jazz-Ensemble nur wünschen kann.
Dann drücken wir mal die Daumen für Jim McNeely und die HR Big Band. Sie ist in diesem Jahr für einen Grammy nominiert. Wenn dann in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles die Gewinnerinnen und Gewinner verkündet werden, dann könnte eine Frau Geschichte schreiben. Linda Perry. Sie ist nominiert in der Kategorie Producer of the Year, neben schwergewichtigen Konkurrenten wie Kanye West oder Pharrell Williams. In dieser Sparte werden Frauen denn auch höchst selten nominiert. Gewonnen hat eine Frau hier noch nie.
1993 landete Linda Perry mit ihrer Band Four Non Blondes einen Riesenhit. Schon kurze Zeit später trennte sie sich von der Band, aber als Solokünstlerin konnte sie an den Erfolg nie anknüpfen. Perry gründete ein Plattenlabel und konzentrierte sich auf die Arbeit im Studio. Über die Jahre schrieb und produzierte sie Hits für Künstlerinnen wie Pink, Britney Spears, Gwen Stefani und Christina Aguilera. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Zuletzt arbeitete sie zusammen mit Country-Star Dolly Parton und schrieb Musik für den Dokumentarfilm Served Like a Girl über Frauen, die im US-Militär gedient haben. Unter anderem dafür wurde Linda Perry nun für einen Grammy nominiert in der Kategorie Produzent des Jahres. Zum letzten Mal wurde 2004 eine Frau in dieser Sparte nominiert. Gewonnen haben bislang immer nur Männer. Perry glaubt, dass es viele Produzentinnen gibt, die aber nur an ihrem eigenen Material arbeiten.
I think there's a lot of women producers. They're just producing their own stuff.
Aber fügt sie hinzu, es gibt wenige Tontechnikerinnen und das sei viel wichtiger. In dem Interview mit dem Sender KPCC sagt sie weiter,
There's not a lot of women engineers.
Jeder kann seinen Namen draufpappen und sagen, ich habe das produziert. Und wir kennen viele von denen. Die wirkliche Macht hat aber der Tontechniker. Er ist derjenige, der kreativ ist, coole Sounds findet und die akustische Welt kreiert, in der der Künstler sein Lied singt. Aber diese Position ist nicht wirklich sexy. Forscher an der Universität von Südkalifornien haben die Billboard-Jahresendcharts der zurückliegenden 7 Jahre untersucht. Von den betroffenen 700 Songs wurden nicht mal ein Viertel von Frauen gesungen. 21,7%. Gerade mal 12,3% der Lieder wurden von Frauen geschrieben und nur 2% von Frauen produziert. Die Los Angeles Times zitiert eine Autorin der Studie, Catherine Piper, mit folgenden Worten: Frauen in der Musikindustrie werden isoliert, abgelehnt und objektiviert. Die Recording Academy will nun gegensteuern. Sie stellte in der vergangenen Woche eine Initiative vor, die das Missverhältnis von männlichen und weiblichen Mitgliedern in dem Verband lindern soll. So sollen beispielsweise mindestens 2 Frauen im Auswahlprozess berücksichtigt werden, wenn es um die Besetzung von Tontechniker- oder Produzentenstellen geht. Alle großen Plattenlabel unterstützen den Plan. Künstler wie John Legend, Common, Katy Perry und Lady Gaga ebenfalls. Erst im vergangenen Jahr hatte der Leiter der Recording Academy mit einer flapsigen Bemerkung für heftige Reaktionen gesorgt. Frauen sollten sich mehr anstrengen, so Neil Portnow, um Erfolg zu haben. Doch die Studie Inclusion in the Recording Studio der Universität von Südkalifornien hat erneut gezeigt, dass Anstrengen allein nur selten Türen öffnet, ob als Songschreiberin, Sängerin oder Produzentin.
Nicht nur ein Thema beim Grammy, die Hürden für Frauen in der Musikindustrie. Zu den Ergebnissen einer neuen Studie aus Los Angeles, Nicole Markwald. Und wie sieht's im Literaturbetrieb aus? Ganz ähnlich. Obwohl es dort hauptsächlich Leserinnen und Lektorinnen gibt, sind Schriftstellerinnen und Autorinnen im Literaturbetrieb stark unterrepräsentiert. Die vielfach ausgezeichnete irische Autorin Tana French gehört zu den Frauen, die sich sowohl einen sehr guten Ruf und große Anerkennung erarbeitet haben, als auch einen Platz auf den Bestsellerlisten. Ihr neues Buch ist gerade erschienen unter dem Titel »Der dunkle Garten«. Der 28-jährige Toby Hennessy steht im Mittelpunkt der Geschichte, ein Mann, der vom Glück verwöhnt war, bis er eines Abends in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen wird.
HR Info. Der Büchercheck.
Nur knapp überlebt Toby den nächtlichen Angriff und seine Gesundheit hat schweren Schaden genommen. Er hinkt, ein Augenlid hängt herunter, aber das Schlimmste, er hat Gedächtnislücken. Früher erfolgreicher PR-Manager einer angesagten Galerie in Dublin, kann er sein Leben nicht mehr alleine meistern. Zusammen mit seiner Freundin zieht er ins Ivy House, ins Efeu-Haus, das alte Anwesen der Familie, wo er sich um seinen sterbenden Onkel Hugo kümmern soll und nebenbei weiter gesunden will. Doch dann wird im Garten des Anwesens ein Totenschädel gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass der Tote ein früherer Klassenkamerad von Toby ist, vor 10 Jahren verschwunden, mit einer SMS verabschiedet, die auf Selbstmord gedeutet hat. Die Befragungen der Polizei, die Gespräche mit seinem Cousin Leon und seiner Cousine Susanna, mit denen er viele Sommer im Efeu-Haus verbracht hat, sein meist vergebliches Graben in seinen Erinnerungen, wühlen Toby zunehmend auf, bis er nicht mehr weiß, ob er mit dem Mord von vor 10 Jahren etwas zu tun hat.
Wie es geschrieben ist.
Klar und direkt, ohne unnötige Schnörkel, schreibt Tana French über die Suche nach dem Mörder und schildert dabei das Seelenleben von Toby aus einer eigenen Perspektive. Die Autorin beherrscht meisterlich die Kunst, Wichtiges beiläufig zu schreiben und damit die Spannung hochzuhalten. Selbst in Kapiteln mit scheinbar unwichtigen Begebenheiten knistert es an allen Ecken und Kanten.
Die Sache ist die, sagte Detective Rafferty ganz rational. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Haus zu durchsuchen. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und so weiter. Wir starrten uns über den Couchtisch hinweg an. Das Schreckliche dabei war, dass ich mit absoluter und ekelhafter Sicherheit wusste, dass ich noch vor ein paar Monaten in der Lage gewesen wäre, sie davon abzubringen. Kinderspiel, überhaupt kein Problem für mich. Charmantes Lächeln und irgendeine perfekte Lösung, mit der alle zufrieden gewesen wären. Das brabbelnde Häufchen Elend, das ich jetzt war, hätte nicht mal einen 5-Jährigen zu irgendetwas überreden können. Selbst wenn ich eine Lösung im Ärmel gehabt hätte, was ich aber nicht hatte.
Wie es gefällt.
Der dunkle Garten von Tana French ist ein grandioses Buch, ein spannender Krimi, ein überzeugendes Psychogramm eines vermeintlichen Opfers, der sich irgendwann nicht mehr sicher ist, ob er nicht auch Täter ist. Dieser Toby kämpft mit seinen Erinnerungen, den Erzählungen der anderen. Er fühlt sich manipuliert. Aber ist er es nicht, der uns an der Nase herumführt? Ich habe die über 600 Seiten mit großer Begeisterung gelesen, bin oft viel zu spät ins Bett gekommen, weil ich das Buch nicht beiseite legen konnte, weil ich unbedingt wissen musste, wie es weitergeht. Und diese Spannung hält bis zum Schluss, weil es immer noch eine Wende, eine neue Drehung gibt. Unbedingt lesen.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Karin Trappe über Der dunkle Garten von Tana French. Erschienen bei Fischer Scherz und zu haben für 16,99 €. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.